Herzlich willkommen zum Podcast Die gesunde Praxis.
Der Podcast für alle, die entweder gesund bleiben oder gesund werden wollen.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich darf euch Nina Frech vorstellen. Hallo Nina.
Hallo Sven, schön, dass wir heute hier sind.
Genau, wir haben uns vor ein paar Monaten mal kennengelernt und irgendwie haben wir uns gedacht, es gibt so viele Praxen, die kranke Menschen behandeln und da kam uns die Idee, lass uns doch einfach mal eine Praxis für Gesunde oder mit dem Ziel der Gesundheit eröffnen. Erzähl mal, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Naturheilkunde, Alternativmedizin und so weiter gekommen?
Ja, das ist wie bei vielen, glaube ich, dass man an einem Punkt im Leben ankommt, wo man selbst betroffen ist. Und so war es auch bei mir. Ich komme eigentlich aus der militärischen Flugsicherung und da ist Stress natürlich kein Fremdwort. Und so habe ich mich dann entschieden, nach meiner aktiven Dienstzeit, als ich die Frage stellte, was mache ich jetzt, ins Gesundheitswesen zu gehen. Und da ich damals schon mit der Aromatherapie sehr vertraut war, war für mich der Heilpraktiker oder die Ausbildung zur Heilpraktikerin der Weg, den ich einfach für mich entschlossen habe zu gehen. Ja, und wie das dann so ist, lernt man da Menschen kennen und dann ist man sich sympathisch, lernt voneinander und beschließt, irgendwann ein gemeinsames Projekt anzufangen. Und unser gemeinsames Projekt heißt die gesunde Praxis.
Ja, du bist quasi sozusagen jetzt neu am Start der Alternativmedizin. Ich bin mit meiner therapeutischen Tätigkeit jetzt seit fast 40 Jahren, stimmt gar nicht, hätte ich mit 8 angefangen, mit 9. Nein, aber seit über 30. Also ich habe mit 15 habe ich angefangen, therapeutisch zu arbeiten, erstmal bei mir selbst oder mit 12 eigentlich. Also über 30 Jahre. Über 30 Jahre auf jeden Fall bin ich offiziell und legal als Heilpraktiker für Psychotherapie im Geschäft, als Hypnoanalytiker, Hypnosetherapeut und Hypnoanalytiker. Und das Problem war immer, man verdient sein Geld mit kranken Menschen. Die Menschen kommen zu einem, wenn es einem schlecht geht, und gehen wieder, wenn es ihnen gut geht. Und unsere Idee war eigentlich zu überlegen, warum muss es den Leuten erst schlecht gehen? Das ist das eine. Warum kann es den Leuten nicht konsequent gut gehen? Also ich bin auch nicht wegen einer persönlichen Betroffenheit Heilpraktiker geworden. Ja, also es gibt ja viele, die man so kennt, die sagen, sie hatten Stress, sie hatten Burnout, sie hatten Krebs, sie hatten in der Familie irgendein Thema. Gab es bei mir nie. Ich war immer kerngesund. Das Schlimmste, das ich mal hatte, war ein bisschen Heuschnupfen. Ja. Aber ich war grundsätzlich immer kerngesund, vital und lebensfroh und habe mir einfach überlegt, das kann man doch als Ressource nehmen, um anderen Menschen, denen es einfach nicht so vergönnt ist, so ein schönes Leben zu haben, zu zeigen, wie man wieder in die Spur kommt. Und das funktioniert aber eben im Wesentlichen, wenn man tatsächlich auch Gesundheitsprophylaxe macht. Das heißt, wenn man versteht, wie der Körper funktioniert, wie die Psyche funktioniert und wenn man jeden Tag ein bisschen was tut, um dafür zu sorgen, dass man gesund und leistungsfähig bleibt, bevor man krank wird. Wir setzen im Grunde dort an, bevor die Menschen zum Arzt gehen müssen und bevor die Menschen eine Therapie brauchen.
Das Schöne ist ja bei der Prophylaxe, dass wir Ressourcen entdecken in uns, die uns sonst eigentlich gar nicht so bewusst sind. Hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht, dass Menschen auf einmal etwas in sich entdecken und das so als Kraftquellen nutzen?
Also es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja das eine, wo man den Menschen was einredet, ja, dass man ihnen sagt, stell dir vor, neben dir ist ein Krafttier und plötzlich sieht irgendjemand einen Adler, einen Löwen, einen Tiger. Ich habe auch mal jemanden gehabt, der hat eine Kuh gesehen. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man eine Kuh als Krafttier nimmt. Aber gut,
das ist ja sein Krafttier.
Ja, mag auch sein, ne? So eine Kraft voll dahinschlendern, egal. Auf jeden Fall ist das ja dann so, da hat man dann so eine Visualisierung und man redet sich das eigentlich schön. Und dann gibt es das andere, wo man erkennt, was man so für Muster die ganzen Jahre mit sich rumgeschleppt hat und dass man ja im Grunde genommen noch in irgendwelchen Glaubenssätzen festhängt, die man in der Kindheit bekommen hat, durch Erziehung, durch Ausbildung, durch Schule, durch Lehre oder eben auch durch traumatische Erfahrungen zum Beispiel. Und da finde ich, da ist es spannend, wenn man dann sieht, was passiert, wenn man hinter diese erlernten Muster guckt. Wenn man sich traut, die Komfortzone, wie man das so schön nennt, zu verlassen, wobei es ja eigentlich gar nicht die Komfortzone ist, sondern es ist das Unbekannte, bisher Unbekannte, dass man sich einfach mal anguckt, um zu gucken, was aus dem Unbekannten möchte ich in das mir bekannte Leben integrieren, um mehr Freiheiten zu haben. Ja. Also zum
Ja.
Beispiel, ein Bekannter von mir, der hat irgendwann beschlossen, dass er nur noch 4 Tage die Woche arbeiten möchte und hat sich dann erstmal intensiv mit der Frage beschäftigt, wie viel Einkommen er als Angestellter, auf wie viel Einkommen er verzichten muss, wenn er sich entschließt, nur noch 4 Tage zu arbeiten. Und er hat festgestellt, dass das im Endeffekt, glaube ich, nur 200 € im Monat ausgemacht hat. Also hat er sich überlegt, wie er das kompensieren kann, wo er ein bisschen einsparen kann. Aber was er an Mehrgewinn hat, dadurch, dass er im Grunde 3 Tage in der Woche frei hat, ist viel mehr als das, was diese 200 € Abzug waren. Also wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wo jemand etwas ausprobiert hat, wo er über den Tellerrand geguckt hat und gemerkt hat, dass das einen enormen Mehrwert für sein Leben, seine Lebensziele, seine Beziehungen und überhaupt das, was er so im Leben machen möchte, ist. Ja. Was hast du so erlebt in dem Bereich?
Ja, also es ist natürlich, ich bin kein Freund davon zu sagen, man muss irgendwie seine Komfortzone verlassen und es gibt so ein schönes Modell mit so 4 Kreisen. In der Mitte ist die Komfortzone, dann kommt die Angstzone, dann kommt die Lernzone und die Wachstumszone und oder umgekehrt, na egal. Auf jeden Fall finde ich, dass wir das, was wir in unser Leben ziehen wollen, dass wir dahingehend unsere Komfortzone einfach ausdehnen und mit der Komfortzone wachsen, weil wenn irgendwas außerhalb unserer Komfortzone liegt, suggeriert es immer, dass wir es nicht haben können. Wenn ich aber meine Komfortzone dahingehend ausweite und sage, das wird meine neue Komfortzone, das ziehe ich in mein Leben, weil ich mir vorstellen kann, dass zu haben oder das zu leben, dann ist so eine ganz andere Motivation dahinter. Wir haben ganz oft diese Weg von Motivation, die ist natürlich hilfreich, um den ersten Schritt vielleicht zu machen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aufhören zu rauchen, dann ist das die Motivation zu sagen, okay, dann versuche ich es oder hole mir Unterstützung. Aber weiterzugehen ist die Motivation hinzu. Zu etwas anderem außer rauchen und stinken und nicht so leistungsfähig sein.
Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich beschäftige mich ja viel mit Fremdsprachen und in den meisten Sprachen gibt es das Wort warum nicht, sondern das Wort warum wird ersetzt durch ein Wort, das heißt wozu oder
Ja.
wofür. Also du hast zum Beispiel im Französischen pourquoi, für was, also wofür. Du hast im Italienischen perché. Und porque im Spanischen, also für was, auch wieder wofür. Du hast im Schwedischen varför, wofür. Also das heißt, da ist die Frage immer zielgerichtet. Das Warum, das wir im Deutschen haben, das bringt einen so an eine Wand, das stellt einen an die Wand und bringt einen in eine Rechtfertigung. Und wenn ich mich jetzt also frage, zum Beispiel, warum habe ich diese Symptome? Dann komme ich in eine Rechtfertigung. Wenn ich aber frage, wofür, wozu, zu welchem Zweck habe ich diese Symptome oder erlebe ich die Situation gerade, bringt mich das in eine ganz andere Denkweise. Und das Beispiel, das du gerade gebracht hast, mit dem Rauchen, finde ich ganz spannend. Vielleicht können wir da gleich noch ein bisschen näher drauf einsteigen, weil wir ja hier in dem Podcast einfach auch so verschiedene Gesundheitsthemen diskutieren wollen und wie Betroffene oder Menschen, die im Moment noch ein Symptom brauchen oder genießen oder unter einem Symptom leiden. Wobei die Leute, die unter einem Symptom leiden, wollen wir gar nicht, sondern wir wollen ja die, die schon weiter sind, die sagen, ich habe bislang ein Symptom als Begleiter gehabt, das mir etwas mitteilen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Nachricht verstanden habe, aber falls ja, dann möchte ich gerne jetzt dieses Symptom auch loslassen können. Meine Eltern rauchen, seit ich auf der Welt bin. Also sie haben auch davor schon geraucht, sie haben, während ich unterwegs war, eine Zeit lang geraucht. Und sie rauchen, seit ich sie kenne. Und das tun sie jetzt seit schätzungsweise 50 Jahren. Na, meine Eltern sind jetzt über 70. Und beim Rauchen habe ich immer gedacht, ich hab nie eine Zigarette angefasst, ich habe nie eine Zigarette im Mund gehabt, habe das nie ausprobiert. Ich kann also eigentlich theoretisch gar nicht mitreden. Aber ich habe mich immer gefragt, wenn jemand mit dem Rauchen aufhören möchte, und das ist ja ein Riesenmarkt, also Menschen zahlen ja Unsummen an Geld dafür, dass sie Raucherentwöhnungen bekommen, mit Raucherpflaster, Kaugummis, mit Hypnose, mit Verhaltenstherapie, mit Akupunktur, mit im Saarland gibt es irgendwie so einen Arzt, der spritzt einem irgendwelche Sachen ins Ohr, kein Mensch weiß, was es ist, ich vermute, dass es sein Eigenurin ist, aber die Leute kommen raus und sind begeistert. Und ich denke immer, wenn ich doch mit dem Rauchen aufhören möchte, warum tue ich es nicht einfach? Das ist doch wie mit dem Schokoladeessen oder mit der Handybenutzung. Ich meine, dann beschließe ich einfach, dass ich es tue. Und mein Glaubenssatz wurde erschüttert, als ich einen 15-Jährigen erlebt habe bei einer Jugendfreizeit, der 2 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht hat und am ersten Tag zu den Betreuern gekommen ist. Ich war damals einer der Betreuer und gesagt hat, ich weiß, dass es eine Jugendfreizeit ist und dass ihr Rauchen verboten ist. Hier sind meine Zigaretten. Und er hat 24 Stunden später so starke Entzugserscheinungen gehabt, dass wir ihm gestatten mussten, wenigstens eine Zigarette am Tag unter Aufsicht zu rauchen. Und ein Freund von mir hat einen Aufenthalt in den USA gehabt, auch starker Raucher gewesen. Und er hat gesagt, er ist ins Flugzeug eingestiegen und war sehr nervös, weil er wusste, dass während des Flugs in die USA und in den USA eigentlich, ja, während des Flugs war Rauchverbot, 9 Stunden. Und in den USA ist es auch schwer, in Zigaretten zu kommen. Aber er hat gesagt, er ist ins Flugzeug eingestiegen, hatte überhaupt kein Bedürfnis nach Zigaretten. Und die 4 Wochen in den USA hat er auch keine einzige Zigarette geraucht und hat dann gedacht, jetzt bin ich ja nicht Raucher, ist ja cool. Ist in Frankfurt gelandet und hat 2 Stunden später heftigste Entzugssymptome bekommen. Und das ist etwas, dass die Psyche ist so mächtig. Die Vorstellung, die Psyche. Und ich finde das immer wieder faszinierend. Und wenn man die Kontrolle anders nutzen kann, dass man sagt, anstatt sich dem ausgeliefert zu fühlen oder sich dem auszuliefern, die Kontrolle darüber zu übernehmen. Ich finde, das hat schon Charme. Hast du mal geraucht?
Ja, ich komme aus einem Elternhaus, da wurde auch geraucht. Auch meine Tanten und Onkels haben alle geraucht. Und irgendwann war auch in mir der Wunsch, da anzufangen zu rauchen. Und dann habe ich tatsächlich das Rauchen geübt, ja, also auf Lunge zu rauchen, tatsächlich geübt, so lange, bis ich das konnte, obwohl sich mein Körper echt heftigst dagegen gewehrt hat. Und ich weiß noch, mein Bruder, der ist 4 Jahre älter, wir sind gemeinsam unterwegs gewesen und haben plakatiert für einen Ball, der jährlich vom Tennisclub veranstaltet wurde. Und wir waren also Plakate aufhängen und da habe ich ihm dann gesagt, dass ich angefangen habe zu rauchen. Und das Erste, was er sagte, dann halten wir jetzt mal an, rauchen eine. Und weil er rauchte auch. Und er hat mir gesagt, ich soll an der Zigarette ziehen und dann dieses klassische, die Mama kommt, auf Lunge zu rauchen. Und hat sich halt einen Spaß draus gemacht, weil ich mega am Husten war und das eigentlich für mich überhaupt nicht gut war. Ich habe dann jahrelang geraucht, normale Zigarette.
Darf ich ganz kurz zwischen reingrätschen?
Ja, natürlich.
Nina, ganz kurz, ich grätsche an der Stelle zwischen rein, weil ich finde das interessant. Es erzählen, also ich habe unzählige Raucherentwöhnungen gemacht mit Leuten und die Frage ist, Der Moment, an dem du merkst, es tut deinem Körper nicht gut. Und ich habe niemanden kennengelernt, der gesagt hat, die erste Zigarette war gut. Alle sagen irgendwie, die war eklig. Der Körper hat sich dagegen gewehrt, mir wurde schlecht und so weiter. Das heißt, man muss quasi lernen, seinen Körper zu kontrollieren, um rauchen zu können. Also diese Vergiftung, die da stattfindet, quasi zu, wie soll ich sagen, zu ignorieren. Ja? Aber was motiviert denn einen dann, tatsächlich das auszuhalten? Also dieser Moment von, ich bin jetzt regelmäßiger Raucher, also von, ich habe die erste Zigarette probiert, es war grauenvoll, ich habe gehustet, mir nicht geschmeckt, es war eklig, bis zu dem Moment, an dem man sagt, ich bin jetzt Raucher, ich rauche jetzt regelmäßig. Dieser Übergang, was motiviert jemanden dazu? Oder was hat dich dazu motiviert, zu sagen, ich lerne quasi zu rauchen, indem ich die Widerstände meines Körpers ignoriere.
Also ich habe mich das natürlich auch oft gefragt. Und tatsächlich hat von den Mädchen, mit denen ich damals in der Clique war und so, niemand geraucht. Da hat nicht einer geraucht. Aber aus der Clique meines Bruders, die Großen, die haben alle geraucht. Und ich glaube, für mich war das so ein Ausbrechen und zu den Großen dazugehören. Nicht mehr die Kleine sein, die früher zu Hause sein muss. Und ja, also eher rebellisch, denke ich, motiviert.
Okay. Und hat dir das auch Vorteile gebracht? Wurdest du dann von der Clique deines Bruders eher anerkannt? Haben dich deine Freundin bewundert? Hast du dich erwachsener gefühlt? Ist irgendwas Positives passiert danach?
Nee. Ich glaube, nur die Eigenwahrnehmung war anders. Wenn ich das heute von außen betrachte, und das ist ja ganz spannend, was man sich selbst erzählt und wie es dann tatsächlich irgendwie war, kann ich heute sagen, dass sich nichts verändert hat dadurch. Ganz im Gegenteil, ich musste dann am Anfang auch draußen rauchen und durfte nicht drin rauchen, obwohl meine Mutter und mein Bruder drin geraucht haben. Also es war, mir wurde da schon ganz deutlich gezeigt, dass es nicht so eine coole Idee war, anzufangen zu rauchen. Wenn auch jetzt nicht mit den gesündesten Methoden. Aber ja, im Endeffekt war es dumm. Dumm und selbstzerstörerisch.
Naja, also das, es hatte ja einen, es hatte ja offensichtlich einen Vorteil, den du glaubtest, anders nicht bekommen zu können. Also ich glaube nicht,
Ja.
dass jemand, der mit dem Rauchen beginnt, das tut, weil er was Dummes tut, sondern weil es ihm einen Vorteil bringt. So wie
Deswegen
manche
sage ich ja im
in eine Kl
Nachhinein.
Okay. Denn, weißt du, die Jugendlichen suchen ja irgendwie nach einer Orientierung. Gerade in der Pubertät, da ist man ja mit allem überfordert. Also mit Hormonen, mit Beziehungen, mit den Eltern, mit der Schule, mit allem. Und dann gibt es so verschiedene Gruppierungen, die einem Sicherheit geben. Es gibt Sportvereine, da muss man halt sportlich sein. Es gibt so Vereine wie die Feuerwehr, da muss man technisch begabt sein. Es gibt andere Vereinsaktivitäten, das muss halt irgendwie auch dann cool sein oder einem liegen. Dann gibt es die Gruppen, die irgendwie klauen. Das muss man auch erstmal mögen, dass man da das Gesetz bricht. Aber was eigentlich legal ist und relativ einfach ist, sind eben die Cliquen, die rauchen oder Alkohol trinken oder jetzt mit der Legalisierung von Cannabis wird dann Cannabis eben noch ein Thema werden. Aber der Punkt ist der, jetzt hast du dir quasi angewöhnt zu rauchen. Wieso hat sich das dann irgendwann gedreht? Wieso kamst du irgendwann wieder auf die Idee zu sagen, eigentlich mag ich damit mal wieder aufhören? Man könnte doch sagen, deine Mutter hat geraucht, okay, du rauchst auch, du hast selbst Kinder, du machst es besser, du bringst deinen Kindern in einem bestimmten Alter das Rauchen bei, damit aus deinen Kindern dann eben auch erfolgreiche Erwachsene werden, aus dir ist ja auch was geworden. Man, weißt du, du bist ja deswegen keine gescheiterte Existenz. Aber auch das, wenn ich Eltern frage, was ist das beste Alter, um seinen Kindern das Rauchen beizubringen, sagen alle, am besten gar nicht. Nur dann darf man theoretisch als Elternteil ja nicht weiter rauchen. Das ist so ähnlich, wenn ich nicht möchte, dass mein Kind Alkohol trinkt oder zu viel am Handy hängt, dann darf ich theoretisch vor meinem Kind oder dann darf ich eigentlich keinen Alkohol trinken oder in der Öffentlichkeit kein Handy benutzen. Das sind so diese zwei Persönlichkeiten, die man so in sich hat, ne? Man hat ja mehrere Persönlichkeiten in sich. Die einen, die sagen, ich möchte, dass mein Kind ein gutes Vorbild in mir sieht. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch meine eigenen Laster, Schwächen oder was auch immer ausleben können. Wie war das bei dir? Wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt möchte ich gerne mit dem Rauchen aufhören?
Also, ich habe öfter aufgehört mit dem Rauchen. Es
Na,
gab
nach jeder Zigarette.
zwei unterschiedliche Motivationen. Die ersten Motivationen waren, als ich schwanger geworden bin, dass mir natürlich bewusst war, dass Rauchen schädlich ist, auch für das ungeborene Kind. Und ich deswegen gesagt habe, ich übernehme da Verantwortung für das Kind und rauche nicht in der Zeit. Nicht in den Schwangerschaften, nicht in der Stillzeit. Danach habe ich jedes Mal wieder angefangen zu rauchen, bis ich irgendwann angefangen habe, mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Selbstwert, mit Selbstliebe, mit Dingen zu beschäftigen, die ich nur für mich mache und im Endeffekt so gut für mich sorgen kann, um auch für andere gut sorgen zu können in meinem Umfeld. Und dann war irgendwann der Wunsch, der tiefe innere Wunsch da, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das war aber diesmal die Motivation, für mich selbst damit aufzuhören, weil ich es gehasst habe, wie ich gestunken habe, weil ich es gehasst habe, wie sich das auf meine Leistung ausgewirkt hat. Ich konnte ja nicht mehr laufen gehen. Also das fiel mir ja alles schwerer. Ja, natürlich merkt man das an der Atmung. Du riechst nicht nur an den Klamotten danach, sondern von innen danach. Und das war eigentlich so der größte Punkt, dass ich gedacht habe, dieser Gestank widert mich so an und es muss doch für mich möglich sein, damit aufzuhören.
Das heißt, es war gar nicht sowas, was viele sagen, es ist so teuer geworden, weil es kostet ja mittlerweile eine Schachtel 10 €,
Ja, und sie
sondern es war
rauchen
wirklich,
trotzdem
dass du
weiter.
gesagt hast, du konntest dich selbst nicht mehr riechen.
Ja.
Ist das so? Und raucht dein Mann oder hat dein Mann geraucht?
Ja, der hat auch geraucht, der hat aber schon vor mir aufgehört zu rauchen. Und für mich war immer der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwann kommt der Punkt, da bin ich soweit aufzuhören, aber ich höre nicht auf, wenn mir von außen irgendjemand sagt, komm, hör mal auf zu rauchen. So, ne? Also deswegen konnten auch die Zigaretten irgendwie die Schachtel 8 € kosten oder später habe ich dann diese Heats geraucht, aber auch die waren ja teuer. Ja, da hat, glaube ich, eine Packung 6 € gekostet. Das war jetzt nicht unbedingt besser. Ich würde nicht sagen, dass ich ein extremer Vielraucher war. Also ich kenne Menschen, die rauchen 2 Packungen, 3 Packungen am Tag, aber trotzdem kontinuierlich. Und als die Motivation mir klar war, warum ich rauche oder in welchen Situationen ich rauche, fiel es mir auch einfacher, dann dafür andere Bewältigungsstrategien zu finden, weil ich wusste, warum ich aufhöre, wofür ich aufhöre.
Und wie hast du das dann gemacht? Also ich meine, oder anders gefragt, erstmal noch einen Schritt vorher. Glaubst du, dass es leichter für dich war, weil dein Partner, weil dein Mann aufgehört hatte? als du dann auch aufgehört hast? Oder glaubst du, dass es nicht funktioniert hätte, wenn er weiter geraucht hätte?
Ich glaube, das hätte so oder so funktioniert. Ich habe mich vor ein paar
Okay.
Jahren entschlossen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und auch da ist es so ein Punkt, da ist mir egal, ob außenrum Alkohol getrunken wird oder nicht. Die Entscheidung habe ich für mich getroffen und dann ist es völlig egal, was im Außen ist.
Das ist ja auch so ein Thema, da können wir mal eine andere Podcast-Folge zu machen, aber wenn man heutzutage in der Öffentlichkeit, je nachdem in welcher Gegend man auch wohnt, sagt man, dass man keinen Alkohol trinkt, wird man so mitleidig angeguckt. Oder?
Ja.
Also bei einer Frau hat man immer das Gefühl, wahrscheinlich ist sie schwanger, ja. Und beim Mann, ja, wahrscheinlich ist er trockener Alkoholiker. Also ich wohne hier in Rheinhessen. Hier hat man auch überhaupt kein Problem, im Kreißsaal den Schwangeren zur Einleitung der Geburt ein alkoholisches Getränk zu verabreichen, weil sie sagen, das Kind ist sowieso schon fertig. Da wird es quasi schon an das Piffchen hier in der Gegend dran gewöhnt.
Schon
Und
crazy,
wenn du
oder?
hier sagst, dass du. Ja, das ist echt abartig. Es gibt den. An der Mosel gibt es den Kröver-Nacktarsch. Das ist ein Wein, der auf dem Etikett da sieht man einen kleinen Jungen, dem man die Hose runtergezogen hat und dem der Hintern versohlt wird. Es gibt ein Büble-Bier im Allgäu, da sieht man einen kleinen Buben drauf, weißt du? Wir haben hier einem Dachdecker gerichtlich Stress gemacht, der heißt Neger. Das ist sein Nachname. Und er hat so einen Mohren mit einem langen Ohrring als Logo gehabt. Das hat er nicht gemacht, um diese Menschen zu beleidigen, sondern weil er Neger mit Nachnamen heißt und weil ihm dieses Logo gefällt und weil er auch so eine gewisse Wertschätzung dem gegenüber geben möchte. Ja, eine Apotheke, die sich Mohren-Apotheke nennt, tut das nicht, um Menschen zu diskriminieren, sondern weil sie dankbar ist, dass aus den Gegenden, wo die Mohren gelebt haben oder leben,
Ja.
Pflanzen nach Europa gekommen sind, aus denen man Medikamente machen kann. Ja, aber dieser Kröver-Nacktarsch oder das Büble-Bier aus dem Allgäu, das ist natürlich unantastbar und ich finde das weitaus schlimmer. Aber da können wir mal
Absolut.
eine andere Folge zu machen.
Da
Ja,
sollten wir uns noch mal
zum
eingehender
Thema
in einer Podcast-Folge unterhalten, definitiv.
Alkohol, genau. Genau, also das heißt, wie war dann dein Weg, um vom Rauchen loszukommen?
Als ich
Dich vom Rauchen
meine,
zu befreien? Man soll ja das Rauchen auch nicht aufgeben, weil unser Unterbewusstsein gelernt hat, dass man niemals aufgeben sollte im Leben. Ja? Also sollte man
ja.
sich vom Rauchen befreien. Wie hast du dich vom Rauchen befreit, Nina?
Als ich mit meiner Hypnoseausbildung angefangen habe, war das so ziemlich die erste Selbsterfahrung, die ich mit Hypnose gemacht habe. Tatsächlich rauchfrei zu werden innerhalb von einer Hypnose.
Okay.
Und das
Was
war
jetzt
für
nicht der
mich ein
Standard ist, ne?
absoluter
Normal
Game
kann
Changer.
das. Okay. Also man sagt immer so, wenn man so eine Raucherentwöhnung macht, da soll man schon mal so 12 Sitzungen rechnen, weil man oftmals eben tatsächlich auch tiefer liegende Gründe hat, warum die Menschen rauchen. Man darf jetzt nicht immer erwarten, dass es mit einer Sitzung geht. Bei dir hat es geklappt. Wahrscheinlich, weil auch das Mindset und die Vorbereitung da war. Und wie war das dann so danach? Also du hast quasi die Hypnose gehabt und bist du dann aus der Hypnose aufgewacht und hast gesagt, so, das war's, ich werde jetzt nie wieder rauchen? Oder hast du Entzugserscheinungen gehabt? Hast du vom Rauchen geträumt? Hast du
Also ich bin aus der Hypnose,
gesagt, jetzt muss ich auf den Schreck erstmal eine rauchen?
ja genau, also genau so war es. Ich bin erstmal eine rauchen gegangen nach der Hypnosesitzung und alleine das hat sich für mich schon so komisch angefühlt, eine zu rauchen und dann ist erstmal nichts passiert. Also tatsächlich 2 Wochen ist gar nichts passiert. Ich habe weiter geraucht und immer schon so, ja, fragend irgendwie, mich selbst fragend, okay, hat sich irgendwas verändert? Und dann bin ich krank geworden. und habe eine Bronchitis gekriegt und lag wirklich richtig elend zu Hause und mir ging es überhaupt nicht gut. Und früher, wenn ich so erkältet war, bin ich auch mit Bronchitis raus auf die Terrasse und habe eine geraucht und es war mir richtig egal. Und bei der Bronchitis war es so, dass ich meine Zigaretten geholt habe und in den Müll geworfen habe und gesagt habe, so, und ab heute ist Schluss. Und das war für mich so die Initialzündung, wo ich dann gedacht habe, so, oh krass, hier hat sich voll was verändert, weil ich habe früher nie meine Zigaretten weggeworfen, weil ich immer Angst hatte, oh Gott, was ist, wenn ich doch wieder anfange und es ist nichts im Haus.
Das ist interessant, weil viele ihre letzten Zigaretten Freunden schenken. Ich frage dann immer, was haben diese Freunde ihnen getan, dass sie ihnen Zigaretten schenken? Wenn sie sagen, die Zigaretten sind so schlecht für sie, dass sie sich davon, ja, befreien wollen, wieso schenken sie ihren Freunden dann diese Zigaretten? Also, aber jetzt sagst du trotzdem, die Raucherentwöhnung, die kam durch die Hypnose und nicht durch die Bronchitis.
Ja,
Wieso?
weil ich es genau an dieser Reaktion gemerkt habe. Im Normalfall hätte ich geraucht, weiter geraucht und über die Bronchitis drüber
Ja.
geraucht und hätte meine Zigaretten, wenn ich denn den Versuch gewagt hätte, da die Bronchitis zu nutzen, um rauchfrei zu werden, beziehungsweise früher hätte ich sie genutzt, um mit dem Rauchen aufzuhören, dann hätte ich die Zigaretten nicht weggeworfen. Und nach der Hypnose war für mich die einzig logische Konsequenz zu sagen, ich befreie mich jetzt von dem Rauchen, ich schmeiße diese Zigaretten in den Müll.
Wird deine Familie darauf reagiert?
Mein Sohn hat sich mega gefreut, weil wir letztes Jahr, vorletztes, ach oh Gott, es ist schon 2 Jahre her jetzt, ich rauche schon über ein Jahr nicht mehr. Vor 2 Jahren ungefähr hat er einmal unter Tränen gesagt, aber warum rauchst du denn? Das ist doch überhaupt nicht gut. Und das war, als er angefangen hat, dann in der Schule mit Lesen und lesen konnte, was auch da drauf steht. Und das war, das zu begleiten und zu sehen, welche Reaktion das in meinem Kind hervorruft, hat mir schon einen Stich versetzt und auch da habe ich noch mal einen Versuch gewagt, so ganz klassisch zu Silvester, Neujahrsvorsatz, nicht mehr rauchen. Es hat aber nicht gefruchtet damals. Und dieses Mal war es so, dass ich die Freude in ihm gesehen habe und er sich wirklich aus vollem Herzen gefreut hat, dass ich das für mich jetzt entschlossen habe. Und auch mein Mann hat gesagt, dass er das gut findet. Also die Resonanz aus meinem Umfeld war sehr gut.
Es berührt mich gerade total, das so zu hören, weißt du, wenn man überlegt, ich habe ja auch 2 Kinder und wenn so ein Kind mit Tränen in den Augen einem irgendwas sagt, was es sich wünscht, weil es sich Sorgen macht um einen oder Angst hat um einen und man ignoriert das trotzdem, ja, wie abhängig muss man davon sein, oder?
Ja.
Eigentlich. Ich kenn das aus dem familiären Umfeld vom Alkohol. Zu mir hat mal jemand gesagt, zu dem ich habe ihm gesagt, was, ich habe den Eindruck gehabt, deine Frau war nie irgendwie begeistert, wenn ich zu Besuch gekommen bin. Er hatte gesagt, wenn man Alkohol liebt, liebt man halt den Alkohol und sonst nichts anderes. Und ich glaube, so ist das bei vielen Abhängigkeiten. Und ich kenne keinen Fall, wo die Kinder sich beschwert hätten, wenn die Eltern aufgehört haben zu rauchen. Keinen einzigen. Und gab es denn auch im Umfeld Leute, die gesagt haben, naja, komm, jetzt an Fasching oder an Silvester kannst du mal wieder eine rauchen. Eine macht doch nichts. Gab es
Nee,
Leute, die
überhaupt
versucht
nicht.
haben, dich zu verführen? Nein.
Überhaupt nicht. Also
Hast
es ist
du
tatsächlich
geträumt
nicht
oder hast
so
du
wie.
irgendwelche...
Es ist nicht so wie beim Alkohol, dass man dann sagt, ach komm, ein Gläschen geht aber, ne? Weil beim Rauchen ist es tatsächlich genau umgekehrt gewesen, dass viele gesagt haben, so, oh, und bist du immer noch rauchfrei? Und ich habe dann auch wirklich angefangen, das immer so zu sagen, ich bin rauchfrei und dann habe das wirklich auch als Freiheit für mich verankert, so, weil ich es immer und immer wieder auch ausgesprochen habe.
Ja, und gab es trotzdem irgendwelche Entzugssymptome oder Träume oder Momente, wo du gedacht hast, oh, jetzt habe ich so Stress, eigentlich würde ich jetzt gerne eine rauchen?
Nee, ich habe nicht geträumt. Ich hatte zwischenzeitlich mal so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, oh, guck mal, in der Situation hättest du früher eine geraucht. Aber es war nie die Situation, dass ich gedacht habe, oh, jetzt brauche ich aber mal eine Zigarette.
Okay. Und dann die Frage, die wahrscheinlich die weiblichen Zuhörer besonders interessiert: Wie viel Kilo hast du zugenommen? Ich
Gar
frage
nicht.
einfach, wenn gar nicht.
Nee. Nee, ich habe übers tatsächlich nicht zugenommen, übers Aufhören vom Rauchen. Wenn ich Gewichtsschwankungen hatte, dann meist wegen meiner Schilddrüsenunterfunktion. Aber keine Kilos sind zulasten der Raucherentwöhnung gegangen.
Okay, zum Thema Schilddrüsenunterfunktion schicke ich dir nachher mal was zu, denn das machen wir dann auch mal in einem separaten Podcast. Da gibt es nämlich auch sehr viele Irrtümer mittlerweile, auch gerade was so Hashimoto und solche Sachen angeht. Gibt es ganz neue Untersuchungen und Studien, die zeigen, dass man da völlig falsch behandelt aktuell. Wir sind keine Ärzte, wir wollen niemandem irgendwie abraten, jetzt, wenn er Symptome hat oder Diagnosen hat, die ärztliche Therapie zu durchbrechen. Das wollen wir an der Stelle gleich klarstellen. Wir sagen, wir sind die gesunde Praxis, wir legen den Fokus auf die Gesundheit. Und bevor man sich als krank empfindet, soll man eben dann erstmal gucken, was man tun kann, um den Körper gesund zu halten. Und da, ja, gibt es eben viele verschiedene Möglichkeiten. Ja,
Unbedingt.
so, also das heißt, du bist jetzt seit über einem Jahr rauchfrei. Gibt es irgendeine Situation, die du dir vorstellen könntest, bei der du sagst, dass du rückfällig wirst?
Nein.
Okay. Aber jetzt auch kein massiver Stress, wenn irgendwas mit einem lieben Angehörigen wäre oder so.
Nein, tatsächlich habe ich schon so eine gewisse Abneigung gegen den Geruch von Zigaretten von vor allem entwickelt. Also ich empfinde das als noch störender, als ich das schon empfunden habe, als ich geraucht habe. Und ich weiß heute, dass es gesunde Strategien gibt, mit denen man Stress minimieren kann und dass es Möglichkeiten gibt, mich zu unterstützen, fernab von Alkohol oder Zigaretten oder sonst irgendwelchen Möglichkeiten wie emotionales Essen oder anderen Abusus, den man da so betreiben kann, um Stress zu kompensieren. Das war
Okay.
mitunter einer der Gründe, warum ich meine Praxis auch auf Stressmanagement und Burnout-Prävention spezialisiert habe.
Du hast in Frankfurt deine Praxis, ne?
Ja, ganz genau.
Genau. Ja, okay. Ich erzähle mal so ein bisschen aus meiner Praxiserfahrung. Ich habe ja keine klassische Praxis mehr, sondern ich habe ja einmal jetzt eben im Rahmen der gesunden Praxis biete ich diese Online-Coachings an und ansonsten für Einzelpersonen bei mir auf dem Boot am Eichersee in Rheinhessen. Wenn Raucher zur Raucherentwöhnung gekommen sind, war natürlich immer als allererstes die Frage, wieso hast du die erste Zigarette geraucht? Und was sich da herausgestellt hat, war, dass die Zigarette, ähnlich wie jetzt bei dir, eine Lösung war für ein Problem meistens in der Jugend, in der Pubertät, für ein Problem, das man anders nicht zu lösen glaubte. Man wollte erwachsen sein, man wollte irgendwo dazugehören, man wollte vielleicht gegen die Eltern rebellieren oder etwas Verbotenes tun. Und ich arbeite ja auch mit Hypnose. Wir haben ja dann auch uns im Rahmen der Hypnoseausbildung kennengelernt. Und da schaut man dann im Grunde drauf. Man geht nochmal in Hypnose zurück zu diesem ersten Zigarettenerlebnis und schaut, was davor eigentlich das Problem war, für das die Zigarette eine Lösung zu sein schien. Das ist so der erste Schritt. Und was danach passiert ist, sind so zwei Dinge. Die meisten, ich sag mal, Klienten, das sind ja keine Patienten, es ist ja nicht krank, die Leute, es ist eine Änderung der Lebensführung. Die rauchen dann, hören dann entweder sofort auf, weil sie realisieren, dass es ein Programm ist, das aus der Kindheit kommt und man es als Erwachsener nicht mehr braucht. Oder sie reduzieren peu à peu, indem sie sich fragen, welches ist die Zigarette, auf die ich am leichtesten verzichten kann im Laufe des Tages. Und das machen sie dann eine Woche lang, dass sie eine Woche lang auf die Zigarette verzichten, auf die sie am leichtesten verzichten können. Und dann überlegen sie sich für die nächste Woche die Zigarette, auf die sie dann am leichtesten verzichten können. Und so hat man dann, wenn man 20 Zigaretten am Tag raucht, nach 20 Wochen das Thema durch, meistens früher. Und viele haben so ein bisschen, es gibt so zwei Bedenken, die die Leute haben. Das eine ist, was mache ich mit den Ritualzigaretten, also morgens zum Frühstück, Kaffee, Zigarette oder nach Feierabend oder auf dem Weg zur Arbeit oder nach dem Sex oder wenn man eben seine Zigarette geraucht hat, was mache ich dann stattdessen? Wie fülle ich diese Lücke? Das ist das eine, das man bespricht. Und das andere ist diese Angst vor der Gewichtszunahme, die ja so gesehen auch völlig unbegründet ist, weil man ja sich überlegen kann, was beginnt eigentlich für mich, wenn ich rauchfrei bin? Und du hattest jetzt zum Beispiel gesagt, du konntest dich nicht mehr so bewegen, du hattest nicht mehr so viel Luft. Hast du angefangen, Sport zu treiben oder irgendwas? Was hat für dich begonnen, als du mit dem Rauchen aufgehört hast?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich habe eigentlich allein berufsbedingt immer schon Sport gemacht. Mal mehr, mal weniger. Meine Motivation war, mehr Luft zu haben, wenn ich zum Beispiel joggen gehe oder Treppen laufe oder mit meinen Kindern auf dem Spielplatz Fangen spiele. Und natürlich ist das auch so gekommen, ja. Allein schon, weil die Belastung einfach nicht mehr da ist. Was hat für mich angefangen? Für mich hat angefangen, tatsächlich viel innerlich sich zu verändern, weil ich mir selbst bewiesen habe, dass das, was ich mir vornehme, auch Realität werden kann. Und das fernab von irgendeiner Erwartung, die von außen an mich gestellt wird.
Okay. Und was würdest du jetzt den Zuhörern, die rauchen und überlegen aufzuhören, empfehlen, aus Sicht einer ehemals Betroffenen?
Ich glaube, ich würde mir die Frage stellen, wenn ich noch mal an diesem Punkt wäre, ich würde mir die Frage stellen, was ich jetzt nicht glaube, was ich für mich ermöglichen kann und was es sich dann doch tut.
Das habe ich
Ergibt
nicht
es Sinn?
verstanden.
Ich habe selbst gerade
Also,
überlegt, ob das Sinn ergibt.
das habe ich selbst als Nichtraucher nicht verstanden. Sag's
Oder
noch mal bitte.
andersrum, warum sollte das für mich nicht möglich sein, wenn es für 100.000 andere Menschen bereits möglich war?
Ah, okay, verstehe. Ja. Man kann es auch anders formulieren. Wieso sollte ich etwas nicht schaffen, an dem 100.000 jeden Tag scheitern? Oder man guckt sich so in der Nachbarschaft um, und wenn es der Karl-Heinz geschafft hat, schaffe ich das auch. Wobei, dann habe ich ja wieder so einen Wettbewerb, ne? Das ist dann so wie mit der Schwangerschaft, wo die ganzen Frauen aufhören und danach wieder anfangen. Ich meine, ich war noch nie schwanger, ich werde es auch nie sein, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Wobei ich auch Männer kenne, die zum Beispiel an einer Clique sind, in der geraucht wurde. Dann kommen sie während des Studiums in eine Clique, die nicht raucht. Dann hören die sofort auf und dann sind sie irgendwann im Job und kommen wieder in eine Clique, die raucht und sind wieder dabei. Also das sind so, die haben keine eigene Persönlichkeit offensichtlich, sondern die passen sich dem Rudel an. Also mein Gedanke wäre noch, wenn man sich Hilfe holen möchte zu einer Raucherentwöhnung, sollte man sich auf jeden Fall an jemanden wenden, der selbst rauchfrei lebt. Weil ein Raucher, ein Therapeut, der selbst raucht oder ein Coach, der selbst raucht, einem nicht sagen kann, wie man ohne Zigaretten lebt.
Das stimmt auf
Das
jeden
ist so, wie
Fall.
wenn man übergewichtig ist, dann kann ein übergewichtiger Therapeut einem nicht helfen. Ne? Ja, ich habe das mal erlebt, mein Vater war mal bei seinem Hausarzt und dann hat er gemeint, ja, trinken Sie ab und zu ein Gläschen Wein, wenn ich mir Ihre Leberwerte so angucke. Und dann guckt mein Vater ihn so an, weiß nicht, was er sagen soll. Und dann meint der Hausarzt, bevor mein Vater antworten konnte, ich auch. Ja, gern mal so ein Fläschchen Rotwein. Ja, so der Hausarzt ist mittlerweile tot, mein Vater lebt noch. Aber ich finde, das ist keine Basis. Ne? Also wenn
Absolut nicht.
ich lasse mich doch auch nicht von einem, ich lasse mich doch auch nicht von einem Fußballspieler im Tennis unterrichten. Ja,
Das habe ich aber
also
auf all
man
meinen
finde, man
Wegen.
sollte.
Bitte?
Ja, ich finde einfach, man sollte wirklich gucken, dass man, wenn man einen Coach sich sucht, dass der schon dort ist, wo man hin möchte. Ich muss als Therapeut oder Coach, muss ich nicht alle Symptome dieser Welt überstanden haben. Aber man ist auf ein Thema spezialisiert im besten Fall, indem man sich gut auskennt und da ist man authentisch. Ja, keiner von uns ist ein Superheld oder ein Superman oder ein Übermensch. Nur gerade auch, wir hatten ja auch, als wir gesagt haben, als wir die gesunde Praxis gegründet haben, die Therapeuten, die wir mit reinnehmen, die müssen authentisch sein. Das müssen jetzt keine komplett alkoholfreien Veganer sein, aber es sollten Leute sein, die einfach einen gesunden Lebensstil haben, die in der Lage sind, morgens schmerzfrei aus dem Bett aufzustehen, wenn sie schon älter sind als 40 und ansonsten auch mit ihren Kindern Fußball spielen können und nicht unbedingt assistiert beatmet werden müssen, wenn sie mal eine Treppe hochlaufen. Ja, also es ist
Richtig,
schon,
also Sie müssen in dem
ja.
Fall dann alkoholfrei, vegan und rauchfrei sein, um als Therapeut für die gesunde Praxis geeignet zu sein.
Und Sie müssen einen Feuerlöscher im Auto haben. Es muss ein Auto sein, das wie bei Fred Feuerstein mit den Füßen angetrieben wird. Ja, und mit Sauerstoff betankt wird. Nein, natürlich nicht, aber ich sag mal so, wir würden jetzt niemals auf die Idee kommen, jemanden mit ins Team aufzunehmen, der offensichtlich massiv übergewichtig ist oder irgendwelche schweren Krankheitssymptome hat. Weil, ich weiß nicht, kann man uns da eigentlich rechtlich belangen? Diskriminieren wir gerade Menschen? Ich mach mal gleich wir haben ja auch schon Moor gesagt und Neger, aber ich mach mal gleich nochmal mehr für den Shitstorm. Ich finde auch divers eher in Richtung Persönlichkeitsstörung als in Richtung Normalität. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Das ist nicht die Meinung der gesunden Praxis und das ist auch kein Statement. Das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Einschätzung. Und ich gender auch nicht, weil ich ein biologisches Geschlecht von einem grammatikalischen Geschlecht unterscheiden kann. Also es ist schon viel los auf unserer Welt gerade. Und ich glaube, so ein bisschen gesunde Normalität ohne Diskriminierung und mit viel Toleranz, aber auch nicht mit jedem Blödsinn, den man mitmachen muss, finde ich, würde unserem Land gut tun, also der Welt an sich. gut
Ja, aber
tun.
dafür, Sven, dafür sind wir
Ja.
ja da. Ne? Dafür gibt es auch ab sofort unseren Podcast von der gesunden Praxis, eben für genau so einen gesunden Austausch. Und wir werden ganz sicher an manchen Stellen anecken. Das ist ganz normal. Und ich freue mich schon drauf, all die Themen mit dir zu besprechen und mich da auszutauschen, weil ich glaube, dass unsere Hörer extrem viele neue Blickwinkel auch mitnehmen können und ihre ganz eigenen Themen aus anderen Perspektiven beleuchten können und vielleicht dann die Möglichkeit sehen, doch etwas zu verändern und in ihren Veränderungsprozess zu starten.
Ja, ich habe noch eine Sache, die ich ausdrücklich gleich in der ersten Podcast-Folge sagen möchte. Ich werde nicht mit Frauen arbeiten. Ich arbeite nur mit Männern, weil ich mich in Männer besser hineinversetzen kann, weil ich selbst ein Mann bin, weil ich der Meinung bin, dass viel zu viele Männer mittlerweile verweichlicht sind. Ich arbeite auch nicht mit Weicheiern. Ich arbeite nur mit Männern, die wirklich noch, um es mal platt zu sagen, Eier in der Hose haben. Also Männer, die sich auch trauen wollen, ihre Männlichkeit im Sinne einer guten Beziehung zu ihren Partnerinnen, im Sinne einer Männlichkeit im Beruf, die förderlich und positiv ist. Ich rede nicht von macho-mäßig oder ich rede auch nicht von irgendwelchen männlichen Arschlöchern, sondern ich rede wirklich von männlichen Tugenden und deswegen eben auch Coaching auf dem Boot, weil man da wirklich so viele archaische Prozesse abrufen kann. Ja, wenn du mal so ein Segelboot dann auf dem Rhein eigenverantwortlich steuerst, sowas noch nie gemacht hast, oder dann, jetzt haben wir gerade April, ins eiskalte Wasser springst, um da einfach so deine Grenzen zu erkunden, sowas. Ne? Aber ich möchte keine Männer, die ihre Frau um Erlaubnis fragen müssen, ob sie ein Coaching bei mir machen können. Also
ich
von
finde,
daher werde ich dann
sämtliche unbedingt nochmal als Podcast-Folge aufnehmen. Ich sehe schon sehr viel Potenzial, auch in diesem Austausch, gerade darüber, Männer als Männer darzustellen und Frauen als Frauen darzustellen, mit all ihren Eigenschaften, die genau das ausmachen. Ja? Und da bin ich schon ein Stück weit bei dir zu sagen, Männer werden sehr in diese feminine Seite reingedrückt und Frauen sehr in diese männliche Seite reingedrückt. Und daraus können sehr viele Konflikte entstehen. Lass uns dazu unbedingt nochmal eine einzelne Folge machen.
Sehr gerne, damit die Männer sich wieder trauen, ihrer Frau an den Hintern zu fassen, ohne Angst haben zu müssen, gleich eine Anzeige zu riskieren.
Willkommen in Deutschland, Anzeige ist raus.
Ja, genau. Anzeige ist raus. Ich habe wirklich, ja. Okay, prima. Nina, hat mir sehr viel Freude bereitet, heute mit dir über das Rauchen zu sprechen. Ja, und hast du eigentlich auch schon gekifft? Wo wir gerade bei dem Thema Rauchen sind? Also schon andere Sachen außer Zigaretten?
Oh Gott, ich habe dreimal in meinem Leben gekifft und die letzte Erfahrung war sowas, ich habe so den übelsten Lachflash gehabt. So einen Lachflash hatte ich noch nie in meinem Leben. Wirklich, ich habe Tränen gelacht und danach habe ich Angst gehabt, dass ich keine Luft mehr kriege. Also alles in einem.
Okay, also jetzt, wo ja Cannabis legalisiert ist in Deutschland, ich war mit meiner Ex-Frau immer mal wieder in Holland im Urlaub und da haben wir auch, ich rauche ja nicht, ne? Wie gesagt, habe ich erzählt, aber ich habe dann so Kakao getrunken mit bisschen Cannabis drin, gab es ja da, und beim ersten Mal war das alles harmlos, und beim zweiten Mal hatte ich dann auch ein etwas stärkeres Kraut geholt, weil mein Schwiegervater Schmerzpatient ist und ich das für ihn vorab testen wollte. Und ich weiß nicht, ob du dieses Coa Wach kennst. Das ist so ein Kakaogetränk mit Guarana und so. Das ist ein bisschen koffeinhaltig. Und da hatte meine Ex-Frau mir dann von diesem Cannabis reingemacht. Und ich sitze auf dem Balkon Ich trinke das und gucke so nach oben an die Wolken und denke so, wow, ich kann gerade mitten in das Auge Gottes gucken. Das ist ja mal ein cooles Gefühl. Und ich habe mir einen Notizblock geholt, um das alles aufzuschreiben. Und mein Sohn Jonathan, den du ja auch kennst, der war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt oder so, und hatten wir mit. Und wir hatten gesagt, dass nur einer experimentiert, ne, damit der andere sich um Jonathan
Ja,
kümmern
sehr
kann. Und
gut.
dann meinte Stefanie so, ja, ich gebe dir mal kurz Jonathan, ich muss mal kurz runter. Und dann habe ich gesagt, du, ich drehe hier gerade ein bisschen durch, ich kann mich nicht um ihn kümmern. Ja, so. Und dann bin ich reingegangen, habe mich auf die Couch gelegt. Und plötzlich habe ich Panikattacken bekommen. Und dann habe ich so für mich gedacht, okay, ich bin Hypnosetherapeut. Ich weiß, wie man Panikattacken durchbricht, alles easy. Ich habe es nicht geschafft, diese Panikattacke zu durchbrechen, habe ihr das gesagt. Und sie steht nur blöd grinsend und lächelnd vor mir. Und dann habe ich gedacht, habe ich mir wirklich paranoid eingeredet, die Alte bringt mich jetzt um. Ja, die hat mir irgendwas eingeflößt, die bringt mich jetzt um. Dann bin ich in Gedanken meine Kontostände durchgegangen und habe gedacht, es lohnt sich gar nicht. Also welchen Grund sollte sie haben, mich umzubringen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich werde jetzt sterben. Ja? Und sie grinst mich so breit an, weißt du, wo ich denke, was kann man seiner damals noch Frau Schlimmeres sagen, als ich werde jetzt sterben? Ne? Und damals war die Ehe noch in Ordnung, soweit. So, dann ist sie losgewackelt mit Jonathan, hat Schokolade geholt, die konnte ich überhaupt nicht schlucken, weil mein Mund so trocken war. Schokolade das angeblich neutralisiert. Und dann habe ich im Internet gegoogelt. Und da stand dann eben THC-Intoxikation nicht tödlich und sowas. Und dann habe ich mir eingeredet, jemand hat das in das Internet geschrieben, um mich zu beruhigen, damit ich in Ruhe getötet werden kann. Also ich habe wirklich, ich war fest davon überzeugt, dass ich sterben werde in dieser
Ja,
Nacht.
du hast einen richtigen
Und
Film
habe dann,
gefahren.
genau, und hab dann irgendwann gesagt, okay, dann ist es jetzt so. Ja. Dann schließe ich jetzt meine Augen und werde jetzt sterben. Fertig. Habe mit meinem Leben abgeschlossen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, war ganz überrascht, dass ich wieder aufwache und habe dann gedacht, vielleicht stimmt das, was im Internet steht, doch. Ich habe das aber auch alles aufgeschrieben. Ne? Ich konnte das am nächsten Tag nachlesen. Die Schrift war nicht besonders leserlich. Also das nur so als Gedanke, ne, zu dem Thema Cannabis. Man kann mit allem Erfahrungen machen, die eben auch nicht unbedingt witzig sind. Und ich habe seitdem auch nichts mehr davon angerührt. Ich habe einen Bekannten aus Afrika, der so medizinisches Cannabis als Tropfen hat. Wenn ich drei davon nehme, merke ich gar nichts. Wenn ich vier nehme, merke ich, wie es mich ein bisschen benebelt. Und deswegen nehme ich auch nicht so viel. Und das ist einfach zur Gesundheitsprophylaxe. Aber das ist eben schon ein Thema. Jedes Kraut, das eine Wirkung hat, in einer leichten Dosis hat auch eine Wirkung in einer stärkeren Dosis. Und da muss man einfach verantwortungsvoll mit umgehen. Und im Endeffekt sollte man so etwas immer nur dann tun, wenn man gerade gut drauf ist und niemals als Lösung für ein Problem nehmen. Und wir hatten es jetzt gerade vom Rauchen. Wir werden das sicherlich dann auch mit Thema Alkohol, mit Kaufsucht, mit Spielsucht und anderen Süchten auch nochmal angehen. Ich sag mal, wenn du jetzt beispielsweise eine Freundin hast und die hat einen Todesfall in der Familie, da stirbt die Mutter oder der Vater. Und ihr würdet dann zusammen eine rauchen, weil du jetzt das Gefühl hast, das ist jetzt für deine Freundin gerade einfach ein wichtiger Moment, dass du da mit ihr dabei bist. Glaube ich nicht, dass du rückfällig werden würdest. Auf gar keinen Fall. Wenn es dir aber schlecht geht und du würdest dir wieder eine Zigarette anzünden, dann schon. Und ich glaube, das ist auch so für die Podcast-Hörer, so die Botschaft, wenn du rauchfrei bist und du sagst, ich möchte aber mal wieder eine rauchen, dann nur, wenn es dir gut geht. Ansonsten funktioniert es nicht. Was in so einem schönen Moment, wo man sagt, ach komm, ich bin jetzt hier an Fasnacht unterwegs, an Fasching, Karneval und da bin ich mit meinen Leuten unterwegs, jetzt rauche ich eine und dann ist aber auch wieder gut. Ja, so wie man mal ein Glas Wein trinkt. Oder eben, wie man eben mal ein bisschen Cannabis oder von mir aus auch, keine Ahnung, was hat man denn noch so für Kräuter, die man sich gönnt? Keine Ahnung, ja. Ein bisschen
Keine Mushrooms.
Petersilie schnupft, ja. Also, genau. Okay, Nina, das war noch so ein kleiner Schwank aus meiner Drogen. Es war also die heftigste Drogenerfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe.
Hat, glaube ich, auch
Genau.
ausgereicht, oder?
Hat ausgereicht, ja. Also ich habe hab Respekt vor diesem Zeug und es war das erste Mal, dass ich einen Zustand erlebt habe, den ich nicht mit Hypnose durchbrechen konnte. Habe mit Hypnose so ziemlich jeden Extremzustand meines Lebens bislang in den Griff gekriegt, den tatsächlich nicht. Da waren meine Synapsen außerhalb meines Kontrollbereichs. Von daher, ja, prima. Dann, welches Thema nehmen wir nächstes Mal auf? Worauf hast du Lust? In der nächsten Folge? Schon mal so ein kleiner Cliffhanger.
Oh ja, komm, lass uns über emotionales Essen sprechen.
Emotionales Essen. Sehr gerne. Also, dann
Weil,
sprechen
wer
wir beim
kennt
nächsten
das
Mal über
nicht?
Gewichtsreduktion und damit emotionales Essen oder nur
Ja.
emotionales Essen.
Nö, das können wir da gerne kombinieren, weil ich glaube, es lässt sich auch sehr gut kombinieren. Und wer kennt das
Ja.
nicht, irgendwie abends nochmal kompensatorisch die Tüte Chips auf der Couch und dann nochmal zum Kühlschrank gesteppt und ein Wurstbrot oder ein Käsebrot und dann nochmal eine Handvoll Gummibärchen, weil der Tag so anstrengend war.
Ja, ich erzähle dir nicht, was ich heute Abend noch gegessen habe. Okay, also, ich hole mir jetzt eine Tüte Chips und eine Packung Gummibärchen und dann reden wir nächste Woche über emotionales Essen. Ja?
So machen wir es, Sven. Ich freue mich.
Prima,
Bis
danke
nächste
dir.
Woche.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Ja, war doch super, oder? Hat doch gut
Ja,
geklappt.
voll cool.
Also ich würde da auch gar nichts schneiden. Wir lassen das einfach so drin. Schickst mir einfach die PDF zu, oder nicht die PDF, die MP3-Datei.
Ja, ich stoppe mal gerade hier die Aufzeichnung.
Genau. Kannst du es auch gleich transkribieren? Weil ich sehe hier bei mir aufzeichnen und transkribieren.
Ja, aber da steht Transkription statt. Ich beende jetzt mal die Aufzeichnung.
Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Die gesunde Praxis.
Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuche unsere Webseite unter die-gesunde-praxis.de.